Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alman Arabica, dem Alman Arabica Adventskalender. Wir sind in der vierten kleinen Tür, die ihr gerade geöffnet habt.
Türchen.
Und ich kann euch, warte mal, bevor Karl hier wieder reinmacht, ich muss die Leute vorbereiten. Ich mache heute einen Monolog, kleiner Monolog, Entschuldigung für die ganzen Karl-Fans da draußen. Wird heute kürzer. Hallo Karl.
Hallo, ja. Wird kürzer als eine Stunde 40 Minuten. Ich schätze, damit könnt ihr leben.
Ich schätze, das ist so okay. Und wir werden heute nicht den Fehler machen. Wir werden heute nicht den Fehler machen, dass ich Karl irgendwie 25 Minuten über die Probleme dieser Welt reden lasse oder Wokistan oder Ansagenvideos, sondern ich werde mir direkt meine Tasse schnappen. Ich habe die hier auch direkt, ne? So. Und ich habe hier meine Kanne. Und jetzt hole ich mir erstmal einen Tee. Machen wir erstmal einen Tee. Ich möchte direkt erstmal das vierte Türchen aufmachen. Ich will erstmal für besinnliche Stimmung sorgen. Genau. Denn für uns hier ist tatsächlich heute der erste Advent. Na, wenn wir das aufnehmen. Für uns ist der erste Advent. Aber ihr lebt ja in der Zukunft. Das ist ja, so ist es ja. So, machen wir mal die vier auf.
Nee, wir sprechen in der Vergangenheit.
Nee, also für euch ist es die Zukunft und wir leben in der Vergangenheit.
Genau.
So, aber ich mache mir jetzt hier mal das vierte Türchen auf. Was haben wir denn hier? Oh, was sieht das denn? Lemongrass, Zitrus und Ginger. Oh, das wird ein spritziger Tee.
Ingwer.
Ingwer-Tee
ist auf jeden Fall mutig, muss ich sagen.
Na. Citrus und Ingwer ist das ja nicht. Oh Gott. Ist voll Fehler am Beutel zu riechen, Digga. Gut, machen wir den hier mal rein. Ich gieße ihn mal auf. Sofort aufgegossen, weil der muss ja eh ziehen.
Chat. Fucking Ingwer-Tee.
Ich sag schon Chat. Karl. Ich meine Karl, nicht Chat. Chat habe ich nachher noch.
Chat, ich bitte euch. Chat, es reicht jetzt, Chat.
Drei bis vier Minuten muss der ziehen. Und damit guten Morgen, besonders an die ganzen Brummifahrer, die uns hören. Ich möchte diesmal besonders das ist eine Brummifahrer-Folge. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, auch eine Brummifahrer-Folge. Wir hatten hier davor auch eine Brummifahrer-Folge. Und wir haben dieses Jahr auch eine Brummifahrer-Folge.
Wir haben immer Brummifahrer-Folgen.
Brummifahrer-Folgen. Wir, Alman Arabica sind im Herzen, wären wir auch LKW-Fahrer, wenn wir nicht Content-Kreatoren wären, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich wäre auf jeden Fall Brummifahrer. Ich bin ja so ein richtiger
so ein
Zuhause-Mensch. Und ich glaube, einer der schönsten Jobs, die ich machen könnte, wäre eben nicht zu Hause zu sein, sondern unterwegs. Immer.
Nö, ich bin auch ein Zuhause-Mensch, aber ich hätte mich dann in einem LKW-Führerhäuschen hätte ich mich dann eingerichtet. Ich hätte dann mein Zuhause gemacht. Ich hätte eine Playstation reingebaut, hätte FIFA die Packs Opening gemacht, hätte immer mal ein Montana Black Video gesehen und hätte eine Monster Energy Cap, während ich durch Deutschland tucke.
Und ein Ghetto My Level Teppich.
Ein Ghetto My Level Fußraumteppich und in meiner Fahrerkabine. Mhm.
Und Bettwäsche. Ghetto My Level Bettwäsche auch. Gibt's Get on My Level Bettwäsche bestimmt, oder?
Es gibt Get on My Level Bettwäsche. Es gibt alles von Get on My Level. Es gibt ein Get on My Level Schuhe, Get on My Level Socken. Es gibt Get on My Level Schneeschippen. Ne? Es ist alles. Get on My Level kann man überall sein. Das ist ja das Geile. Mit der Marke kann man sich einfach bei allem identifizieren. Ob du nun Schlüsselanhänger hast, mittlerweile gibt's auch eine Get on My Level Bank. Und es gibt ein Get on My Level Kryptowährung, es gibt eine Get on My Level eine Türfolierung, wenn die Leute bei dir reinkommen, es gibt einen Spiegel, wo drüber steht, du aktiver Spritzer, es gibt alles.
Es gibt alles von Bettwäsche, aber ich weiß nicht, ob die real ist. Ich weiß nicht, ob die legit ist, weil ich finde nur ein Bild.
Ja, aber ein Bild von Get on My Level Bettwäsche ist mehr als
ich
für möglich gehalten hätte, ehrlich gesagt. Also
so
man
sich,
muss ja sagen,
Kommentar übrigens, Fan so lässt sich spritzig schlafen.
Oh Gott.
Ja.
Also das ist, manchmal habe ich auch keine Kraft, Karl. Manchmal muss ich auch mal Mensch sein.
Ja.
Manchmal muss ich auch mal Mensch sein. Ich kann nicht hier immer wie so eine Comedy-Maschine. Kann ich die ganze Zeit Sprüche raushauen.
Ich hab ein Thema.
Oh.
Und zwar ein aktuelles, Freunde. Aktuelles. Oh. Rezo und Steuerung F. Hast du das schon gesehen?
Oh, ich hab's noch nicht gesehen.
Ah, du hast noch gar nicht gesehen.
Ich hatte gestern frei.
Dann muss ich dir einen kurzen Abriss geben. Hm. Also.
Haben die Öffentlich-Rechtlichen wieder reingeschissen?
Oh, yeah. You have no idea. Also ich finde, in meinen Augen hat der Rezo ist ja einer der sehr wenigen YouTuber, die für mich sogar noch mehr Gewicht haben als eine öffentlich-rechtliche Instanz. Also normalerweise, ich halte das Öffentlich-Rechtliche schon sehr weit oben. Und normalerweise, wenn die angegriffen werden, werde ich die auch bis aufs Blut verteidigen, wie unsere Demokratie, unsere tolle.
Ja, weil die das ja eigentlich auch machen.
Weil die das ja eigentlich auch machen.
Während du das machst, zünde ich schon mal eine Steuerung F-Gedächtnis-Räucherkerze an.
Genau.
Ich suche mir hier gerade schon mal die 4 raus und guck mal, was das ist. Guck rein, es ist Barbarens, was? Ach nee, Barbara-Zweig, was?
Hä? Barbara-Zweig, ja. Das sind Arschhaare. Das sind
Barbaras.
Aus Milwaukee.
Milwaukee?
Milwaukee Arschhaare.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt den vierten Adventskalender ausgepackt und es riecht jeder gleich, kann mir keiner erzählen, dass die eine unterschiedliche Geschmacksrichtung haben. Also die riechen nicht nur gleich, sondern das, was ich danach auch mit der Zunge probiere, ne, wie die Connor aus Detroit Become Human, das schmeckt auch gleich.
Die sind alle kacke auch.
Das schmeckt auch gleich. So, ich zünde es mal an. Erzähl weiter, gib mir mal ein Feedback.
Also wie gesagt, Rezo, der einzige YouTuber. Aber ich
spoiler mich nicht.
Man kann das ja unmöglich ungespoilert machen, wenn man über die Inhalte spricht. Aber es ist jetzt auch, sagen wir mal so, es ist nichts, was jetzt so übermäßig brutal dramatisch wäre.
Okay.
Also nichts, wo man so die Augen, nichts, wo einem die Augen rausfallen, sagen wir es so. Der Rezo ist ja jemand,
wird sich wahrscheinlich auf diese More Nutrition-Sache.
Ja, genau. Also das ist kein Rundumschlag gegen das Öffentlich-Rechtliche. Keine konservative Zerstörung dieser systemgesteuerten, linksgrün versifften Medienanstalt. Jedenfalls, Rezo ist einer, den ich grundsätzlich mehr vertraue als den Öffentlich-Rechtlichen, wenn der sich hinstellt und sagt, so war's. In dem Fall musste ich das noch nicht mal machen, weil der, wie in der Vergangenheit schon so oft, tatsächlich alles belegt, so was der so von sich gibt. Und
oh Gott, mit Rezo. Ich habe Angst, wenn ich mit Rezo spreche, dass der auch meine Gespräche aufzeichnet.
Macht er auch. Ne? Witzig, weil er hat ein Gespräch aufgezeichnet.
Wirklich?
Ja, natürlich. Das ist übrigens auch etwas, an das ich niemals denke. Ne? So, ich Gespräche aufzeichnen. Sollte man eigentlich machen, ne? Wenn man in der Öffentlichkeit steht. Wobei, natürlich stehe ich nicht so in der Öffentlichkeit wie Rezo. Aber du solltest das auf jeden Fall machen. Jedenfalls wurde ja in der, hast du die Steuerung F-Reportage hast du gesehen, ne? Über More Nutrition und das ZDF.
Ja, die habe ich gesehen. Ja. Sehr hart.
Ja, sehr hart. Sehr hart. Und ich kann jetzt schon sagen, alles, was da über Rezo behauptet worden ist, ist kompletter Quatsch. Also legit alles.
Fuck.
Von vorne bis hinten.
Alles?
Alles. Alles. Nimm mir mal irgendwas, was dir so in Sachen Rezo aus diesem Steuerung F-Ding einfällt. Und ich sag dir, dass es falsch ist.
Okay. Der große Aufhänger war, dass Rezo seine nicht geantwortet hat.
Ja, kompletter Kokolores. Also es ist kompletter Kokolores. Die haben die Anfrage, also erstmal gab es ja zwei öffentlich-rechtliche Anstalten, die über das Thema berichtet haben. ZDF,
ja.
ZDF Magazin Royal und Steuerung F. Mit den Magazin Royal.
Das war so eine Duo-Sache.
Ja. Mit Magazin Royal hat er wochenlang telefoniert, mehrmals. Also der hat volle Kooperation da angeboten, da ist die E-Mail angekommen, dann haben die telefoniert, dann haben die über alles gesprochen und der war super offen und es war mega, mega fetzig, die Zusammenarbeit, sagte er. Bei Steuerung F hingegen ist die initiale E-Mail im Spam-Ordner gelandet. Und niemand wusste das. Also niemand wusste, dass die den angeschrieben haben. Angeschrieben haben sie ihn dann allerdings nochmal auf dem Handy am Tag der Deadline. Man hat eine SMS gekriegt nach dem Motto, ja, also ist ja, also so richtig patzig, direkt von Anfang an, ne? Also der Typ hat richtig reingeschissen. So richtig so, ja, keine Ahnung, ob du überhaupt antworten willst, aber wenn, dann brauchen wir jetzt halt Antworten bis 14 Uhr. Was irgendwie so, keine Ahnung. War so eins, ne? Und Rezo also, so.
Wenn die Handynummer haben, warum schreiben sie ihm dann eine Mail?
Ja, also es sind alles Fragen über Fragen und es wird halt auch nicht besser, egal was man so macht, ne? Und dann hat er so geantwortet, ey ja, also ist kein Problem. Das ist ein kleines Problem, weil ich schaff das nicht bis zu der Zeit, weil ich ja die Fragen noch nicht mal habe. Aber wir können entweder jetzt sofort telefonieren oder ihr schickt mir jetzt einfach per SMS die Fragen und ich sehe zu, wann ich sie beantworte. Und dann hat er diese sehr freche Deadline geschickt bekommen, ohne die Fragen. Also der hat die Fragen nicht zugeschickt bekommen, sondern der Typ hat einfach nur geantwortet, ja, Deadline ist 14 Uhr. Und wie so, ja, lol, ist ja cool, dass Deadline 14 Uhr ist, aber ich habe ja noch nicht mal die Fragen. Und dann hat er die noch darüber informiert, dass er jetzt eine Therapiesitzung hat, was auch nicht schafft. Es sei denn, man könnte jetzt halt sofort telefonieren. Und lange Rede, kurzer Sinn, es war wirklich ein ständiges Hin und Her zwischen Deadline verschieben, Deadline hier, Deadline da. Er hat mehrfach geschrieben, dass er erst wieder so ab 16 Uhr kann, weil er halt jetzt in eine Therapiesitzung muss und dann aber wieder erreichbar ist. Die haben ihm dann 11 Minuten vor dem Verstreichen der Deadline, haben die dem die Fragen zugeschickt. Und das waren jetzt keine Ja- oder Nein-Fragen, sondern eine dieser Fragen war über Sucralose und hat sich bezogen auf eine Studie mit irgendwie, keine Ahnung, 120 Seiten, die 97 andere Quellen referiert und aufgreift. Und Rezo so, ey, keine Ahnung, wie ihr hier erwartet, dass ich da eine Antwort gebe, wenn alleine die Studie, auf die ihr euch beruft, für jemanden, der akademische Vorkenntnisse hat, mehrere Stunden dauert, bis man die zumindest mal im Ansatz so ein bisschen abgearbeitet hat. Er hat es dann probiert, weil er die Initiative dann selber ergriffen hat und da einfach angerufen hat. Dann haben die eine halbe Stunde telefoniert und eine der Aussagen, die bei Steuerung F getroffen worden sind, war ja, Rezo hat darum gebeten, nicht zitiert zu werden, ne? Das stand da ja, oder das haben die ja gesagt. Rezo hätte, die hätten dann irgendwann ein Nachgespräch gehabt und Rezo hat darum gebeten, nicht zitiert zu werden. Ist auch Schwachsinn. Rezo hat darum gebeten, dass er in diesem Teil nicht vollständig zitiert werden kann, weil er eben die Studie nicht gelesen hat. Und weil er sich da ganz gerne noch informieren wollen würde. Also, es gab mehrere Teile dieses halben Stunde Gesprächs, wo er hundertprozentig hätte zitiert werden können und auch wollen, damit überhaupt kein Problem hatte. Gab einen unglaublichen Hackmack. Ich will dir nicht alles vorwegnehmen, weil da sind immer so kleine Details, die dann komplett ein Kick weh sind, wie zum Beispiel, die haben telefoniert und dann haben dem die Antworten nicht gepasst und dann hat er so eine Antwort.
Was?
Und dann hat er so, ja, pass auf. Und dann hat er so gesagt, ja, also übrigens, wir haben ja jetzt zwar eine halbe Stunde gesprochen, aber lol, wir verwenden das jetzt doch nicht, weil die Deadline ist schon abgelaufen. Nach dem Motto, weißt du?
Alter, das ist einfach...
Ein riesiger Clusterfuck. Ein kompletter, unendlicher, endloser Clusterfuck. Die Antwort, die überhaupt nicht gepasst hat, die denen nicht gepasst hat, war, dass der gar nicht mehr mit Motto Nutrition verpartnert ist. Also, dass der einen Aufhebungsvertrag aufgegeben hat.
Oh mein Gott, what the fuck, das haben sie nicht mit reingenommen?
Sogar im Gegenteil, die haben gesagt, dass er immer noch mit denen verpartnert ist. Also, dass ihn das nicht juckt und dass er weiter hinter denen steht und Werbung für die macht. Haben die in der Reportage genauso gesagt. Ja? Und die wussten allerdings aus dem Gespräch, dass der einen Aufhebungsvertrag schon im Gange hatte. Und
Digga,
was der zum Zeitpunkt des Gespräches auch schon von allen Seiten unterschrieben worden ist. Weil er gesagt hat, er braucht ein bisschen Zeit, er will ein bisschen auf Abstand gehen, auf Distanz gehen, will sich dann nochmal informieren und will gucken, wie die sich als Firma jetzt nach diesem Christian-Wolf-Ding weiterentwickeln, weil er so im Endeffekt immer noch hinter den Produkten steht, die er beworben hat, aber gerade mit diesen ganzen Supplementen eben schon immer nichts anfangen konnte, das ja auch selber schon kritisiert hat. Und das auch intern angesprochen hat. Das hat jetzt aber ein Level für ihn erreicht, wo er gesagt hat, nee, also ich brauche da jetzt erstmal ein bisschen Distanz von der Firma und damit auch von dem Placement. Da hat er jetzt schon seit Wochen nicht mehr so viel Werbung für die gemacht, beziehungsweise seit Wochen keine Werbung mehr für die gemacht überhaupt. Und das liegt eben daran, weil er sich als einer der wenigen Influencer da draußen eben tatsächlich für das interessiert, was er so bewirbt und wie das so aussieht. Und der hat dann halt einen Aufhebungsvertrag abgeschickt, der dann abgearbeitet worden ist. Und in der Steuerung F-Reportage haben sie gesagt, Rezo hat keine Stellung dazu benommen, hat nach der Deadline geantwortet oder hat während der Deadline nicht geantwortet, ist ein unzuverlässiger Bastard, der weiterhin Werbung für die macht. Und das sind alles Dinge, die wo, wovon sie wussten, dass das nicht stimmt. Also das ist halt für eine öffentlich-rechtliche Geschichte eine komplette Blamage. Ich saß mehrmals da und dachte mir, wo ist jetzt ganz genau der Unterschied zu Axel Springer? Also wo haben wir da jetzt einen Unterschied, der wirklich gravierend ist?
Alter, das ist ja nicht nur bei Steuerung F so. Also die sollen mal diese jungen Leute auf Spur bringen, die da sitzen, ne? Journalistische Standards nicht einhalten oder diese Qualität, sagen wir nicht journalistische Standards, sondern diese Qualität nicht einzuhalten, ne? Hat zur Folge, dass der gesamte Beitragskatalog darunter leidet. Denn wenn du so, und das ist ja auch das, was ich im Gefühl habe, Steuerung F, Y-Kollektiv, Puls, das ist alles Hit or Miss. Ja. Weißt du? Du hast, wenn du Doku rauskommst, weißt du nicht, worauf du dich einlassen kannst. Du hast teilweise eine bessere Qualitätsvorstellung bei YouTubern. Ich weiß mehr, was ich von einem Video von Kurz gesagt halten soll. Ich weiß mehr, was ich von einem Video von Ultralativ halten soll. Ich weiß mehr, was ich von einem Video von anderen YouTube-Kanälen halten soll, weil die qualitativ immer denselben Standard bringen. Aber wenn ein Steuerung-F-Video rauskommt oder ein Y-Kollektiv-Video, um das mal mit reinzubeziehen, weil die genau das gleiche Problem haben, dann ist das einfach Hit or Miss, Alter. Dann ist das ein russisch Roulette irgendwo, ja? Du hast 3 Kugeln in der Kammer und 3 nicht und dann guckst du mal, ob je nachdem, wer die Scheiße geladen hat, ob das diesmal reicht oder nicht reicht. Und das
kann doch nicht sein, Digga. Ja, es ist tatsächlich so, es ist auch bei mir so, dass ich gucke, ob Julian Feldmann da irgendwie mitgearbeitet hat. Julian Feldmann ist der quasi alles Aufklärerische am rechten Rand macht. Ja,
ja, ja.
Also grundsätzlich ist jede antifaschistisch angehauchte Reportage von Steuerung F und so eigentlich immer zu gebrauchen. Und das liegt an Julian Feldmann. Also Julian Feldmann ist halt echt ein Brett. So, das ist ein richtiger Journalist, der das nicht nur für den ist das kein Job, sondern eine Berufung. Und deswegen ist das auch immer echt nice. Aber dann hast du halt andere Koryphäen da rumlaufen und dann kommt sowas dabei raus, ne? Und das Nervige ist, dass dann zum Ende des Videos, also diese ganze Scheiße, ne, weil ich hab dir gesagt, ich werde dich nicht vollständig spoilern, weil es ist ja auch bescheuert, wenn du da, was heißt spoilern, vollständig ist ja, kannst du auch nicht spoilern, aber
ich weiß ja, worum es geht.
Weißt ja, worum es geht. All das, was ich gerade gesagt habe, wird so in den ersten 10 Minuten abgearbeitet und dann kommen noch 28. So, weil er dann noch ein bisschen allgemeiner wird und da sind wir dann auch in dem Teil, wo ich gesagt habe, I don't know, so, weil er beispielsweise auch den dunklen Parabelritter dann zitiert und der auch von seinen Erfahrungen da berichtet, die dann wohl ähnlich gemacht worden sind. Und das ist natürlich alles ziemlich beschissen, weil bei diesem dunklen Parabelritter Metal gewhitenighte da.
Ja, das war ziemlich weird.
Das war halt super fucking weird, weil das aus einer betroffenen Perspektive von Alex kam, der eben selber ein Festival veranstaltet und irgendwie einen großen Teil seines Lebens mit Metal verbracht hat und immer noch verbringt. I don't know. I guess. Das war halt super, super wack, weil ich die Reportage im Endeffekt gut fand und auch überhaupt gar nicht verstanden habe, aus welchem Winkel jetzt diese Kritik kommen soll. Ja, ist natürlich jetzt irgendwie gegessen, ne? Weil es war mal wieder Zeit für so ein Video. Und das bedeutet, dass fucking Steuerung F sich eben dahin stellt. Und ja, ey, also ich weiß halt nicht, das könnte halt wirklich so ein Nagel im Sarg gewesen sein für Steuerung F as a whole, ne? So, also es ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, ey, okay, das ist jetzt eine Vollkatastrophe und die müssen den Laden zumachen, weil man kann, wenn man, und das wirst du auch feststellen, wenn man das dann ein bisschen Revue passieren lässt, ist es sehr gut möglich, dass da ein einziger Freelancer Fehler gemacht hat und das jetzt auf die gesamte Steuerung F-Geschichte zurückzuführen
ist. Aber das ist das Ding, das ist es eben nicht mehr. Es ist ja ein systemisches Problem anscheinend, wenn wir darüber sprechen, dass wir uns darauf einstellen, bei einer Dokumentation von Steuerung F Hit or Miss zu fühlen. Das ist ja dann eben genau nicht, da wird entweder der Freelancer, ja, entweder ist das ein Freelancer-Problem, ja. Aber dann ist es ein Freelancer, der immer wieder engagiert wird. So.
Oder es sind das halt kann mehrere, nicht sein. Und du hast keine Prüfinstanzen.
Das ist halt einfach wack.
Ja, so,
das kann nicht sein, dass das im Kontext dieser Sache irgendwie weitergeht. Und ich habe das schon zusammengefasst eigentlich. Du hast keinen Qualitätsstandard, der gleichbleibend ist. Diese Dokus sind Hit or Miss und das darf nicht sein. Weil wenn eine Doku Hit or Miss ist, dann leiden alle Dokus darunter. Ja. Weil wenn du dann eine coole Doku siehst oder eine, die einen Mehrwert hat, dann sagt man, oh ja, aber kann ja auch sein, da kann ja falsch sein, was ist denn, wenn die genauso geframed ist wie die davor. Weißt du, ja. da leidet ja der ganze Doku-Katalog drunter, der ganze Reportagen-Katalog. Das ist ja dann alles betroffen.
Und vor allem, fühle ich nicht. Es nützt am Ende des Tages mal wieder dem rechten Rand, ne, und den Konserven. Weil
die dann wieder sagen, oh ja, Meinungsmache, blöd.
Genau. Ja, nicht genau. Nur das, sondern öffentlich-rechtliche Anstalten sind ja auch die, die nicht gezwungen sind, provokativ geklickt zu werden. Im Eigentlichen, auch wenn Steuerung F das anscheinend macht, ne, wirst du auch noch herausfinden. Aber die können ja eigentlich behandeln, was sie für richtig halten. Und das bedeutet, dass sie auch Raum für Progressivität haben. Dass sie mal ein feministisches Thema anbringen, dass sie mal ein queeres Thema anbringen. Und das haben die ja auch gemacht, ne? Y-Kollektiv, Steuerung F. Dafür werden die kritisiert. Vom rechten Rand. Jetzt hast du auch einen Rezo, der da aufgedeckt hat und der ein bisschen um sich gehauen hat. Zu Recht in meinen Augen. Und ja, wem nützt es denn? Damit kannst du halt alles, was von denen kommt, diskreditieren. Und dann hast du da wieder die ganzen Edgelords sitzen, die dann sagen, ach übrigens, ist es übrigens genauso wie da und da und da wurde dann das und das gemacht. Ja, was willst du denn machen? Wie willst du das denn noch verteidigen? Ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sag das jetzt einfach mal aus meinem Erfahrungskatalog und wir haben ja hier auch schon abgerantet über diesen ARD-Scheiß, ne?
Ja.
Also ich wurde schon vom Bayerischen Rundfunk, vom WDR, vom ARD, also alles, was so klassischer Rundfunk ist, immer mal gefragt für Dinge. Und ich habe immer abgelehnt. Immer. Und immer mit dem Gefühl, dass ich unter Umständen, dass die so eine Arbeit machen, wie die da auch. Weißt du? Und das ist ein schlechtes Gefühl, was ich habe. Die einzigen Leute, mit denen ich rede, ist mein Kontakt bei Heise. Grüße gehen raus. Ne? Grüße gehen raus an meinen Heise-Kontakt. Da kann ich immer mal wieder mit drüber reden. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Da kann ich mich einfach auch darauf verlassen, dass das da funktioniert.
Ja.
Obwohl ich da jetzt keinen großen Standard habe, weil ich da einfach Erfahrungen habe mit denen, die immer super waren. Ne?
Ja.
Aber ich muss sagen, das trägt sich tatsächlich bei mir auch nieder so. Ich persönlich weiß nicht, was das zur fucking Hölle soll, weil das ist halt fucking lame. Das ist einfach lame.
Ist mega lame.
Fickt mich ab.
Mega abgefuckt. Fickt mich ab.
Gibt viel zu vielen Leuten die Möglichkeit zu sagen, hier, guck mal, aber ÖR, guck mal, was die wieder gemacht haben. Guck mal, was die gemacht haben, was die gemacht haben. So, es ist einfach wack.
Komplett.
Es ist einfach wack.
Tutto completo wack. Du komplett bescheuert und Steuerung F hat halt das gemacht, was man halt macht, wenn man so draufkriegt und zwar gesagt, sagen wir mal so, wir haben das jetzt auch gesehen und wir werden das intern aufarbeiten. Ja, ist not good enough. Ne? Also not good enough und es wird auch nicht good enough, egal was da am Ende rauskommt, man versucht sich da zu rechtfertigen. Es ist natürlich möglich, dass die auf einem ähnlichen Level zurückfeuern, wie sie das beim Parabelritter gemacht haben. Der wurde ja in so einem Q&A-Video komplett hops genommen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass das bei Rezo funktionieren wird. Weil Rezo
besonders wenn du sagst, dass da Belege sind.
Ja, Belege halt in Form von, er konnte nachweisen, dass das Gespräch stattgefunden hat. Der hat das Gespräch aufgezeichnet. Der hat die Kommunikation über WhatsApp oder SMS oder was auch immer das gewesen ist, also die Handykommunikation hat er aufgezeigt und Rezo ist halt einfach einer der liebsten Menschen, die es so gibt, ne? Also Rezo ist halt wirklich einfach ein lieber Mensch. Es ist halt, ne? Es ist halt, Der ist halt ein lieber Mensch. Was soll ich sagen? Er ist halt im realen Leben noch lieber, als er im Internet den Eindruck macht. Und genau so hat er auch geantwortet. Du musst dir vorstellen, der sitzt da und denkt sich, ja, übrigens, ich habe gleich auch Therapie, wo ich hin muss, aber ich kann auch jetzt telefonieren, wenn ihr wollt. Ist kein Problem, ich arbeite da mit euch zusammen. So frech, wie der geantwortet hat von Steuerung F, habe ich gesagt, Rezo, wenn du PR brauchst, wenn du willst, dass ich das für dich beantworte, kein Problem, ich mach das. Weil ich hätte spätestens in der dritten Nachricht geschrieben, Freunde, du fährst jetzt mal einen Gang runter und beruhigst dich und dann machen wir das vernünftig. Ansonsten ist mal wieder Zeit für so ein Video. Und, ja. Und dann, weißt du? Weil, ja. weil, sind wir mal gottverdammt ehrlich, Rezo ist eine Instanz in YouTube Deutschland. Wenn der ein Video macht und das vernünftig macht, dann kann der auch, und das hat er gemacht, eine öffentlich-rechtliche Anstalt hops nehmen. Ohne Probleme.
Ja. Ja, schade. Einfach schade. Ich möchte dieses Thema mal abschließen und ein Anschlussthema unserer gestrigen Folge weitergeben.
Sehr gut.
Und zwar nur kurz, bevor wir die Kalender öffnen, weil wir heute nicht so viel Zeit. Ne?
Ja, wir haben heute Zeitdruck. Macht euch keine Gedanken, das ist auch keine, das wird auch nicht zur Norm. Das ist halt nur Sonntag so.
Ne? Ja, Sonntag ist halt schwierig. Ne? Also hier übrigens gestern, du erinnerst dich an diesen Ruby Rose, ne, den 63.000 Dollar Mann.
Remember?
Nein. Ja, den Typen, der, wo ich dir gesagt habe, der 63.000 Dollar in einem Monat an der OnlyFans
aber Ruby Rose hatte ich nicht im
Genau. Und das Arc entwickelt sich weiter, also die Dynamik dazu ist unglaublich. Okay. Und hier ist der nächste, kannst du draufklicken, habe ich den Link geschickt in Discord. Da ist die nächste OnlyFans Kreatorin, die sagt: Charlotte Parks schreibt, he's been my number one spender this year too. Und da ist das gleiche Profil von ihm mit ihr und er hat bei ihr im letzten Jahr oder in diesem Jahr 107.326 Dollar ausgegeben. Dieser Mann ist wahrscheinlich, der monetär ineffizienteste Wichser, den ich kenne.
Ja.
Also, ja. Ich verstehe ja, ne? Alle sollen bezahlen, wie würde man sagen, bei Arafat zu Hause, alle sollen in den Hakpa kommen und das mit den Juden, das geht ja gar nicht, das würde man bei Arafat zu Hause sagen, genau. Wahrscheinlich. Aber das ist ganz schön krass, das entwickelt sich ja weiter. Also der Arc der OnlyFans Topspender-Situation, die wir berichtet haben, geht weiter. Insgesamt 140.000 Dollar für Porn ausgegeben dieses Jahr, der Mann.
Mehr
als 140.000 Dollar.
Er hat doch in einem Monat über 60.000
Dollar. Wie komme ich denn 60? Nee, da 170.000 Dollar.
180 sogar.
Ja, ist total gut.
Also nachgewiesen, und das wird sehr viel mehr sein, weil der wird ja überall so ein bisschen reinhalten, ne?
Ja, also gehen wir mal davon aus, dass jetzt rechne ich es einfach hoch, halt spekulativ, der wird eine halbe Million für Porn ausgegeben
locker
haben dieses Jahr. Und ich muss auch sagen, ohne jetzt Bodyshaming zu betreiben, aber das sieht man auch.
Ja, ist halt ein Wichser, also, ne?
Das sieht man auch. Also das ist sehr ineffizient ausgegeben, der kann sich doch diese ganzen OnlyFans-Charaktere, kann er sich doch einfach mit einer KI auch machen und dann hat er da irgendwie so ein Chat-GPT-Bot anwichsen und so. Das geht doch auch.
Was ja gemacht wird, naja, ne?
Was ja auch gemacht wird.
Das muss man ja wirklich sagen. Ist ja nicht nur so, das ist ja, also OnlyFans, wir hatten ja mit Susie Grimes dieses Gespräch über sexpositive Arbeit vor 3-4 Jahren ist es ja tatsächlich her. Ja. Da wurde immer so ein bisschen das Narrativ verbreitet, dass das ja so eine happy, selbstbestimmte Welt ist, wo es keine Schattenseiten gibt. Stellt sich heraus, es ist nicht so.
Nee.
Also auch bei OnlyFans ist es bedauerlicherweise wie in ganz, ganz vielen dieser Branchen so, dass irgendwelche Scheißmänner Frauen ausnutzen, um sich selbst die Taschen voll zu machen. Da gab es ja dieses Champ-Life-Ding, was einfach nur aus Amerika kopiert ist. Es machen überall auf diesem Planeten irgendwelche Red-Pilled-Wichser den Scheiß mit Frauen, dass sie eben Tutorials anbieten, wie man sein Vibe dazu bekommt, dass es Onlyfans macht. Und dass dann die Einnahmen eben nicht zur Frau gehen, ohne Zwischenhändler, ohne Management, ohne irgendwas. Also dass da eben nicht dieses ist doch voll cool, ich mache ein paar Bilder und mach mir die Taschen voll und ich werde sowieso objektifiziert von der Gesellschaft. Also kann ich auch Geld damit verdienen? Nee, so ist es eben nicht. Amurant, ich meine, du, ne? Das war auch dieses Jahr, ist das mit Amurant passiert und an die Öffentlichkeit gekommen. Ja. Es gibt übergriffige Wichser, die auch im Internet auf Zuhälter machen und sich die Taschen vollstopfen. Und mittlerweile gibt es auch Leute, die einfach AIs erstellen. Das bei OnlyFans reinparken.
Ja.
Also, I don't fucking know, ne? Und I don't fucking know, und das ist jetzt nur so eine kleine Randnotiz, weil die Leute haben sich ja auch bei dir unendlich darüber aufgeregt, als du dein Newsformat hattest und über das nordische Modell gesprochen hast, wenn es um Prostitutionsverbot geht. Kannst du dich erinnern?
Ja, ich weiß aber nicht, ob unendlich aufgeregt der richtige Begriff ist, aber ich glaube, ich habe da eine Diskussion geführt, ja.
Nee, das hast du wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Da gibt's so eine Truppe von Leuten, die über allermaßen Prostitution verteidigen. Keine Ahnung, ob die selber Freier sind oder keine Ahnung, ob der Vater Freier ist oder so. Ich weiß nicht, woher die Motivation da kommt.
Der Vater ist frei.
Oder Sextourist oder so, ich weiß es nicht, kann man ja nicht wissen. Jedenfalls.
Dein Vater ist freier, Digga.
Jedenfalls ist das Thema immer ein bisschen komplexer, als man so im ersten Moment denkt. Und dieses nordische Modell ist nachgewiesen eben nachteilig für die Frauen. Also wenn du Prostitution kriminalisierst, also wenn du die Freier kriminalisierst, dann ist das so in der ersten Instanz wie bei dir auch so ein logischer Gedanke so, ne? So, ey, die Welt wird schon funktionieren und das ist ja schön. Man kriminalisiert die Frauen nicht, sondern nur die Leute, die das dann in Kauf nehmen. In der Realität verschiebst du das Ganze dann einfach nur weiter in die Illegalität und die Frauen haben noch weniger Schutz. Das Problem ist, also ein Sexkaufverbot wäre in einer utopischen Gesellschaft natürlich etwas, über das man diskutieren kann. In der Realität funktioniert es nicht, weil Frauen weiterhin, also vor allem mehrfach marginalisierte Frauen, so, wer bietet denn Prostitution an? Ne? Also, wer ist denn der Großteil? In Deutschland sind es, glaube ich, knapp 70%, die einen Migrationshintergrund haben. Viele davon wohnungslos, viele davon suchterkrankt, viele davon eben wirtschaftlich komplett am Ende und dazu gezwungen, das zu machen. Und wenn man die schützen möchte, und das muss man, dann dürfen wir das nicht kriminalisieren, sondern wir müssen für Ausstiegsmöglichkeiten sorgen. Ne? Das ist, und auch da, also es ist beschissen im realen Leben und im Internet.
Also ich grundsätzlich ist Prostitution oder Sexarbeit in der Realität verbunden mit Kriminalität, mit sklavenähnlichen Zuständen, mit Zwangsarbeit, mit Menschenhandel, mit Zwang halt einfach. Und ich sehe da keine, was ist denn dann denn die Lösung? Sollen wir es einfach so lassen oder was? Also ist die Bestrebung der Konsens, dass wir es einfach so lassen und dann werden die halt weiter ausgebeutet oder sollen wir da irgendwas machen?
Naja, es gibt diesen linksliberalen Ansatz, ne? Also dieser linksliberale Ansatz ist, du musst ja, der konzentriert sich immer auf die wenigen, die das vollständig selbstbestimmt machen.
Ja, aber die wenigen, die das vollständig selbstbestimmt machen, sind genau eben diese Onlyfans-Scheiße. So, wir haben doch gelernt, dass das nicht der Maßstab ist. Das kann nicht der Maßstab sein.
Oder 15.000 Euro Escort-Service.
Ja, das ist halt Schwachsinn, Alter. Das ist halt eben nicht die Realität. Die Realität sind halt die fucking Frauen, die da halt wirklich ausgebeutet werden. Ja. Das ist die Realität.
Ey, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Prostitutions- white-knightende Truppe, die da unterwegs ist von liberalen
Typen. Die können sich ficken gehen, Digga. Das ist, also jetzt das mal ist ganz wirklich ehrlich,
fucking Alter. Wild, weil Leute, die, du musst es so sehen, die Leute, die die Prostitution kritisieren, sind meistens irgendwelche vorgeschobenen Heuchler. Das sind irgendwelche christlichen Verbände, also Kirchenverbände, ja. Die Ausstiegsverbände sind in den allermeisten Fällen entweder schwer frauenfeindlich und oder schwer religiös. Irgendwelche Konserven und so. Aber die Antwort von Linken kann ja auch nicht sein, ja gut, also lassen wir es so, wie es ist und sorgen dafür, dass die krankenversichert sind. Ja, im derzeitigen System ist es sehr schwer, mit dem Verbot zu arbeiten. Aber das kann uns ja trotzdem nicht davon abhalten, dass wir uns darauf konzentrieren, dass dort sehr viel Scheiße passiert, die gelöst werden muss. Und das machen wir also eben nicht mit liberalen Ansätzen.
Ich finde die Herangehensweise zumindest im Rahmen der, also du kannst es ja alles so lassen, wie es ist, und dann kannst du diesen ganzen "Hey, you go girl, zieh dich auf OnlyFans aus." Ja. Dieser Scheiße kannst du ja gerne, gebt euch den Raum, so macht das. OnlyFans wird dann auch nur zu einem Mittelsmann, ne? Dann wird der nächste Champlight Red Pill Wichser auch noch zu einem Mittelsmann, so let's go.
Was passiert da schon? Das ist ja schon Realität.
Das ist ja schon Realität, so, und das wird ja auch praktiziert, das wird von diesen Individuen auch ja wird ja auch beworben, Alter, es wird monetarisiert und es werden ganz unschuldige Frauen, die in eine manipulative Abhängigkeit gedrückt werden, werden zu solchen Sexrobotern erzogen, um dann irgendwie einen monetären Profit raus. Ey, da kann man, wenn man das alles weiß so und immer noch You Go Girl ruft, dann hat man einfach ein schweres Problem. So, und ich muss da ganz ehrlich sagen, Digga, mein Gott, soll das eingefordert werden? Ist ja am Ende auch auf Basis meiner männlichen privilegierten Position kein Problem für mich. Es ist aber schon ziemlich traurig, dass Leute, die sich vorschreiben, was für Frauen zu tun, dann auf der Basis hocken. Naja, aber es gibt ja auch Frauen, die davon profitieren. Ja. Also lassen wir mal alles so, wie es ist. Ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Jeder, der das tut, ist ein Hurensohn. Und da ist wirklich Kopf.
Oder halt ein freier Sohn, ne?
Ja, oder ein freier Sohn, ne? Muss man mal so sagen, Alter. Wenn dein Vater dich so gezeugt hat, ey, let's fucking go, ne? Oder wenn er zu Weihnachten nochmal alten Freundinnen so Besuche abstattet, ey, let's fucking go. Aber das ist dieses Mindset, da fehlt mir alles.
In meinen Augen ist aber das ganz halt unterdrückerisch, ne? Also in meinen Augen ist das alles andere als feministisch. In meinen Augen ist das alles andere als Empowerment, wenn ich mir als Dienstleistung eben körperlichen Service kaufe. Weil das ja im Endeffekt auch für mich, also in meiner moralischen Wertevorstellung heißt das, wenn du als Mann ausreichend Geld hast und eine Frau findest in wirtschaftlicher Not, also wenn das System diese Frau dazu zwingt, körperliche Dienstleistungen anzubieten, um über die Runden zu kommen, oder wenn wir im queeren Bereich sind, es gibt viele Transmenschen, die Geschlechtsanpassungen nicht bezahlen können oder die ansonsten keine Chance bekommen im System und die dann Prostitutionsdienstleistungen anbieten, um klar zu werden und klar zu kommen. I don't know, wenn dann 50 Euro ausreichen, um diesen Menschen dann in so einer Machtposition zu bedienen, ich kann da nichts Positives dran finden. Ich kann da auch nichts Feministisches dran finden. So, ja, das ist immer das, wo ich nie hinterkommen werde. Ich werde da nicht hinterkommen, dass dieser liberale Flügel behauptet, im Kapitalismus ist jede Art der Lohnarbeit ebenfalls ausbeuterisch. Und where's the difference, ob ich jetzt Kurfürstenstraße stehe oder bei Edeka an der Kasse bin?
Ja, das ist
und das ist halt lost.
Ja gut, also da möchte ich, da rege ich mich nur auf, da würde ich nur Leute beleidigen, die sowas denken. Ne? Und ich möchte die auch ganz bewusst beleidigen. Jeder, der sowas denkt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, Digga.
Es ist lost.
Ich will einfach da jetzt auch mal ein Türchen aufmachen gegen. Ich mache jetzt hier mal ein Türchen gegen auf und hol mal einen Heilstein raus, den ich denen an den Kopf werfe.
Behandelt Frauen wie Menschen, liebe Männer. Wenn ihr zuhört, behandelt Frauen bitte wie Menschen. Hört auf, sie zu objektifizieren. Sexualisierung geht klar mit Konsens. Aber das sollte nicht die Norm sein, ja?
Es ist wieder ein Delamantian the Jasper. Und ich nehme jetzt einfach mal, den Stein von gestern und den Stein von heute, weil das beide Dalamantia, ja. diese Dalmantiner-Steine sind. Und halte ich mir an die jeweiligen Pobacken und setze mich da jetzt einfach mal drauf und versuche mal ein bisschen die Freude in mein Leben wiederzufinden und die Balance. Und das ist einfach, es sind vielleicht eine schmerzhafte Erfahrung, aber es ist eine Erfahrung, die ich jetzt brauche. Weil wir machen jetzt die Kalender auf.
Das ist quasi die Antidepressiva fürs Poloch. Wenn du dir zwei Jesper-Steine hinten reinfährst. Schön einreiben und dann zwei Jesper-Teile hinten reinfahren und schon seid ihr geheilt.
Depression. Mach mal deinen Duschbrocken-Kalender auf, Karl. Was hast du denn? Oder hast du schon wieder deinen Properzen-Kalender?
Ich kann den Poperzenkalender holen. Ich dachte nur, dass wir jetzt erst Lush machen. Weil ansonsten bin ich in 2 Minuten durch und sitze hier wie Harry Potter an Weihnachten.
Ich liebe dieses Meme. Okay, dann machen wir erstmal meinen Luxuskalender, meinen Luxus-Männerkalender, mein Dudley Dursley. Ich werde jetzt meine Dudley Dursley-Opening weiter fortsetzen, während Harry Potter zurück in seiner Kammer unter der Treppe lebt. So. Was haben wir denn hier? Ich habe jetzt hier das vierte Türchen meines Luxus-Herrenkalender. So, machen wir mal hier. So, was haben wir denn hier? Oh, es ist wieder ein, was haben wir denn hier? Basics Line Cleanser. Was ist das denn? Biotherm Hom. Hä? Was ist das?
Ja.
Netto Cleansing and Toning. Ist das eine Creme? Das ist eine Reinigungscreme anscheinend.
Toning? Weiß ich nicht. Was heißt Toning?
Oh Gott, die riecht ja extrem stark. Ich glaube, es ist eine Reinigungscreme. Cleanser. Ein Basic Line Cleanser ist so wahrscheinlich so eine Reinigungspaste. Cleansing and Toning. Digga, ich weiß nicht, was das ist. Was ist denn eine Cleansing und Toning Creme? Cleansing Creme. Cream Man. Oh, man kommt ganz schnell in ganz komische Cleansing Cream, The Glow. Milde Reinigungscreme und Peeling in einem. Ah, es ist eine Reinigungscreme. Okay, ja gut, dann kann ich mich sauber machen. Also das ist das Erste, das ich hier habe. So, und das Zweite, da machen wir mal Lush auf. Ah! Gott sei Dank.
Oh.
So, was wir jetzt hier haben. So, dann machen wir mal Lush auf. Schon wieder die Box geöffnet. So, ich habe übrigens das Duschgel benutzt.
Und welches?
Ich habe das von Lush.
Ah, okay.
Und ich habe danach gerochen wie so ein fruchtiger oder so eine Süßigkeit einfach, so eine Kürbissüßigkeit. So, was haben wir denn hier bei der 4? Hä, was ist das? Okay, das ist ganz weird. Fühlt sich an. Ah, es ist wieder eine Badebombe. Oder nee, es ist eine Seife, oder? Es ist eine Boogie-Woogie-Seife.
Eine Boogie-Woogie-Seife?
Also ich glaube, es ist eine Seife. Ja, das ist eine Seife. Es ist eine Boogie-Woogie-Seife. Es steht oben Boogie-Woogie drauf. Ich glaube, oh, Alter. Oh, das riecht so intensiv, Brüdi. Eieieiei. Alter, das ist wirklich, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel von denen einatmet, weil ansonsten hat man ganz schnell bei sich zu Hause so einen Douglas-Moment. Weißt du, so, wo du Kopfschmerzen kriegst.
Aber den Douglas-Moment, den kriegt man ja sowieso fucking immer, wenn man so einen Lush-Kalender hat und den da rumstehen hat. Aber ich finde, Lush ist noch von allen Douglas-ähnlichen Geruchsmanufakturen die angenehmste.
Ja. Mhm. Aber man sieht das auch am Verpackungsmaterial. Da ist einfach keine Plastik dran. Das ist einfach alles aus alles. Da ist auch, die packen auch nichts ein. Die packen das da rein. Das war's.
So, ich habe hier mein selbst zusammengepacktes eigenes, aber von einer Firma und von einem Konzern aufgegebenes Paketchen, das vierte Türchen meines Adventskalenders. Und es ist ein Kaffee. Es ist ein Kaffee. Kann ich jetzt schon sagen. Das ist auf jeden Fall Kaffee. Mm. Impact Coffee. Schlürfen for a better world. Limo Blend.
Okay.
Schlürfen for a better world. Was ist das? Das ist Spezialitätenkaffee.
Oh, das heißt, es ist der Kaffee, wo wir auch gesagt haben, wir hatten ja auch mal eine eigene
Marke.
Ja,
hoher Standard. Ne? Also Kaffeebauer kriegen ein bisschen mehr. Kommen ein bisschen besser über die Runden. Alles fair. Alles cool. Alles so weit nachhaltig, wie es eben bei Kaffee geht. Wenn man kann, kommt weg von Kaffee. Ich hab's ja jetzt auch gemacht. Du auch, ne? Du bist auch komplett weg vom Kaffee, ne?
Ich bin Tee, ja. Ich bin der Tee. Der Tee heute übrigens sehr, sehr gut, Alter.
Ja, was war das jetzt immer für ein Tee? Hab's schon wieder vergessen.
Oh. Das ist Zitronen. Das war ein Zitronentee. Also Zitronengras und so.
Stimmt. Und Dings. Und
sehr Ingwer. Lecker. Ginger. Ja, Ingwer, also ja, das ist ein sehr, sehr, also sehr lecker.
Impact Coffee.
Finde ich sehr gut.
Impact Coffee. Ist schon gemahlen, leider.
Ja, leider schon gemahlen. mal rein in den Mund und heißes Wasser rein und dann einfach mal aushalten.
Türkisch, ne?
türkisch, genau.
Das ist türkischer Kaffee, ne? Türkischer Kaffee hat immer Kaffeesatz drin. Musst du türkischen Kaffee trinkt man immer so. Versuchst du mit Tee nachzumachen. Und nicht
zu viel trinken, ansonsten kommst du unten an.
Türkischer Kaffee übrigens, wenn ich in der Türkei einen türkischen Kaffee getrunken habe, erstens habe ich danach 2 Tage Herzrasen und zweitens ist der auch beim Trinken so unfassbar stark. So unendlich unfassbar stark. Mein lieber Scholli, keine Ahnung, wie die das überleben.
Also ich kann nur sagen, ich habe gerade mein Niederegger-Türchen aufgemacht. Ich kann in der Türkei keinen Kaffee trinken, weil ich werde verhaftet, den ich halt Erdogan Ziegenficker genannt.
Ja, das kommt halt noch dazu, ne? Ich habe ihn den faschistischen Ziegenficker genannt, der Rojava bombardiert. Ja. Das darf man auch nicht vergessen, mit deutschen Raketen, ne? Das Schöne. Also wir sind da, falls ihr denkt, ey, eigentlich würde ich auch ganz gerne mal so eine kleine kommunistische Kommune bombardieren wie Erdogan, das mag ich. Keine Sorge, wir sind mehr als indirekt beteiligt. Ah, schön. Ja. Ist das nicht so schön? So,
lass uns das Rätsel rund um den Fall des Arztes und dieser Frau lösen.
Ja, kurze Zusammenfassung für die Leute, die das gestern, die Folgen davor nicht gemacht haben. Der hat keine Kosten und Mühen gescheut und ein Rätsel-Adventskalender geholt. Wir sind Polizisten und wir sind bei 1312 nicht mitgemeint, weil wir sind gute Polizisten. Wir nehmen einen Cold Case auf und bislang konnten wir feststellen, die erste Frau, die vernommen worden ist, hat gelogen, dass sich die verfickten Balken biegen.
Ja, absolut. Und wir gehen jetzt mal weiter. Wir nehmen die fest, aber wir haben auch einen Arzt gefunden, der keine Ahnung hat, wie ein Bauchschuss aussieht. Ja. Deswegen müssen wir jetzt mal weitergehen. Ich lese mal vor. Also wir sind jetzt im Türchen 4 und die Story geht weiter. Schon nach den ersten Schritten auf dem Weg zur Arbeit fängst du an zu frieren. Die feuchte Kälte dieses 4. Dezember ignoriert sämtliche deiner Kleidungsschichten, wenn wenigstens die Sonne etwas scheinen würde. Du verziehst das Gesicht, als eine eisige Windböe über dich hinwegfegt. Auf den Straßen herrscht der für diese Zeit übliche dichte Verkehr. Immerhin ist es nicht glatt. Als du das Museum erreichst, stutzt du. Vor dem Eingang steht auf dem Bürgersteig ein weißer Transporter ohne Aufschrift. Du gehst zur Fahrerkabine. Niemand sitzt darin. Doch im Inneren wimmelt es von leeren Bäckertüten, Zigarettenschachteln und anderem Müll. Du umrundest das Fahrzeug und blickst durch die geöffneten Hecktüren in einen Laderaum voller Getränkekisten. In diesem Moment kommt ein gehetzt aussehender älterer Mann die Treppe des Museums herunter. Klappernd zieht er eine Sackkarre hinter sich her. Er grüßt dich knapp, wirft die Sackkarre achtlos in den Laderaum und schlägt die Türen zu. Dann springt er förmlich in den Transporter und lässt den Motor an, während er gleichzeitig die Fahrertür zuschlägt. Kurz darauf ist der Wagen verschwunden. Anschließend steigst du auf den Stufen zum Museum hinauf. Die Türen sind noch offen, als du das Foyer betriffst. Kommt dir eine schick gekleidete Frau mittleren Alters entgegen.
Kann ich helfen? Wir haben noch geschlossen,
sagt sie abweisend. Ich habe nur ein paar Fragen, erwiderst du, und die Frau bleibt genervt vor dir stehen.
Beeilen Sie sich bitte,
sagt sie mit verschränkten Armen. Die Unbekannte stellt sich als Christiane Ruttig, die Direktorin des Museums, vor. Du fragst sie nach dem Transporterfahrer.
Er bringt uns einmal wöchentlich Getränke für das Museumsbistro.
Am Tag des Raubes vor knapp 5 Jahren sei er nicht da gewesen, da ist sie sich sicher.
Warum interessieren Sie sich plötzlich wieder für den Fall? Ich dachte, Sie hätten aufgegeben. Ich habe schon vor 5 Jahren alles zu dem Raub gesagt, was ich zu sagen hatte. Wenn Sie etwas Neues gibt und Sie Fragen haben, vereinbaren Sie gerne einen Termin. Und jetzt bitte entschuldigen Sie mich.
Die Direktorin drängt dich förmlich aus dem Museum und schließt die Tür hinter dir ab. Nachdenklich sitzt du deinen Weg zur Polizeistation fort. Als du das Großraumbüro betrittst, bleibst du kurz verblüfft stehen. Auf dem Tisch von Tanja leuchtet eine bunte Lichterkette. Sie umrundet den gesamten Arbeitsbereich, immerhin blinkt sie nicht. Das übernimmt der Schneemann in ihrer Mitte. Du schüttelst den Kopf und gehst zu deinem Arbeitsplatz. Dort findest du die offenbar um neue Beweise erweiterte Akte. Neugierig gehst du die Dokumente durch. Eines davon erregt sofort deine Aufmerksamkeit. Du notierst dir eine Frage für später. An Krämer. Warum sollten wir den IT-Dienstleister wechseln? Danach widmest du dich Krämers Aufgaben. Die Wiederherstellung war heute nicht sehr erfolgreich. Bitte schauen Sie sich trotzdem, ob Sie etwas Brauchbares herausholen können. Es gibt ein paar Referenzdokumente, die den gleichen Wiederherstellungsfähiger haben, bei denen wir aber wissen, was darauf steht. Vielleicht hilft das. Ich bin übrigens auch dran, mehr über den Arzt aus dem Archiv herauszubekommen und versuche auch, ihn zu erreichen. Und es gab Ungereimtheiten bei unserem ITler in der Abrechnung. Das habe ich auch mal beigelegt. Vielleicht ist es wichtig. Theolin Krämer, dein Chef. Also, wir haben jetzt hier also ein IT-Problem,
ja,
mit einem Fall, der anscheinend immer wieder sabotiert wird. Vielleicht arbeitet da jemand von innen gegen uns.
Mit Sicherheit.
So.
Und dann müssen wir auch in Frage stellen, ob dann die ganzen Polizeidokumente echt sind oder nicht.
Hm? Also wir gucken mal, was hier los ist. Also hier ist erstmal E-Mail von Paul Hermins an den Krämer. Mitarbeiternachfrage. Sehr geehrter Herr Krämer, vielen Dank für Ihre Nachfrage. Herr Lero Kerk ist seit über 5 Jahren bei uns tätig, hat jedoch aufgrund einer Hochzeit den Nachnamen geändert. Sie können uns also bedenkenlos beauftragen, es liegen keine Unregelmäßigkeiten vor. IT-Service digital und Ihre Systeme laufen wieder. Professionelle Datenrettung vor Ort und per Einsendung. Der Kerk hat seinen Namen geändert. Ah, dann haben wir hier Lehrer. Personalbögen. Also irgendwas stimmt hier mit der Abrechnung nicht. Personalangaben. Die Personalangaben von unserem IT-Mann sind nicht da. Der hat seinen Namen geändert.
Wie kann das denn passieren in Deutschland?
So, jetzt gucken wir hier mal die Eheurkunde. Also der hat geheiratet. Ein Familienname vor der Ehe, Mertha. Warte mal. Mertha hieß doch auch jemand anders. Wer hieß denn noch Mertha, Karl? Wenn ich die anderen Akten angucke.
Jetzt sag mir nicht, dass die Frau auch Mertha heißt mit Nachnamen.
Warte mal. Ich guck mal in die erste Akte zu der Zeugenbefragung. Nee, die hieß Wertin. Mertha. Also irgendwas stimmt nicht mit Mertha. Also, wir wissen, hieß Mertha. Was noch? Familienname vor der Ehe Kerk. Vorname von vor der Ehe Leo. Leo Kerk. Mertha. Also der hieß Mertha davor. Die ganzen Akten sind gelöscht, Karl.
Digital. Deswegen hat er gesagt, die gibt's auch nur. Da gibt's nur ausgedruckten Scheiß. Hängt unser Chefe da mit drin oder was?
So, nee, nicht der Chefe, sondern die IT-Leistung, die Dienstleistung. Dieser IT-Mann. Sehr geehrter Herr Krämer, wir haben hier noch ein Schreiben vom Mobiltelefon, von der Mobiltelefon GmbH, die an Krämer schreibt. Sehr geehrter Herr Krämer, an beide die gewünschten Listen der Funkzellen rund um das Kranui-Museum in Kluringen. Kranui-Museum, Café am Museum, Kurstraße hinter dem Museum. Was für ein Dokument wurde heute unvollständig wiederhergestellt? Erscheint es wichtig? Unvollständig wiederhergestellt. Ach, das ist ein Code. Oder was? Puh, da komme ich nicht hinterher. Was für ein Dokument wurde heute unvollständig wiederhergestellt? Was für ein Dokument wurde heute unvollständig wiederhergestellt? Das ist ja merkwürdig.
Wir sind erst.
Ach, warte mal. Die Eheurkunde von dem Dings ist nicht komplett, oder was? Leo Kerk ist seit über 5 Jahren bei uns tätig. Der ist übrigens, wenn er seit 5 Jahren bei denen tätig ist, dann seit dem Raub. Karl. Seit dem Raub ist er da tätig. Oh Gott. Wir werden dahinter kommen.
It's an Inside-Job.
Wir werden dahinter kommen. Es ist ein Inside-Job. Ich glaube auch ein Inside-Job. Tatsächlich. So, wir werden dahinter kommen.
Ich glaube, hier ist kein Inside-Job drin. in meinem Eis.de Bumskalender, Türchen Nummer 4. Das ist nämlich ein sehr kleines, unscheinbares Böckschen. Und aufgemacht werden wir wie immer eine wunderschöne Plastiktüte, eine durchsichtige Plastiktüte. Das ist auf jeden Fall, ich kann jetzt schon sagen, es ist viel zu groß. Er ist einfach viel zu groß. Es ist ein rosafarbener Penisring. Mm. Und der ist einfach viel zu groß.
Karl, unterschätzt dich mal nicht.
Also den kriege ich da nicht mal rein, wenn ich. Selbst an einem guten Tag. Ne? Und im Winter sowieso nicht. Penisringe sind gut, aber die müssen halt auch für Menschen mit normaler Penisgröße im Bereich von meiner Penisgröße.
Weißt du, was das ist? Das ist so ein Ding, was man rumliegen lässt und dann angibt vor Verwandten.
Oder einfach liegen lässt, wenn man Besuch hat, damit es unangenehm wird.
So, oh ja, Entschuldigung, dass du den Wunder hast, schon mal gesehen, wie breit er ist, Alter.
Nee, so, das ist halt normale Größe, ne? Normaler Penisring. Ist halt ein normaler Penisring. Penisring, hier so. Ist auch ein kleines Zettelchen dabei. Da steht drin, Gebrauchsanleitung, ja, okay, eine Gebrauchsanleitung für den Penisring. Ziehen Sie das Ding über den Penis. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist alles schon geschafft. So, die Sachen für Männer sind ja immer sehr einfach und sehr simpel gestrickt. Warum? Weil so ist es halt. Juche, juche, Penis drüber, Dankeschön, das war's. Ein Dankeschön. Penisring am vierten Tag. Wir hatten kein bislang Druck, ein Spiel, was für ein Finger. Das Ding von gestern, das verstehe ich immer noch nicht, wie man sich das reinschieben soll. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht ausprobieren. Und heute gibt's einen Penisring. Ich bin mal gespannt. Da wird es hier über 1000 Euro drin sein sollen. Ist das bislang eher im günstigen Bereich?
Ja, da kommt irgendwas Automatisches mit KI oder so noch und dann ist das richtig teuer.
Ich wünschte, da wäre so eine vollautomatische Hydraulik-Bumsmaschine drin. Kennst du die?
Ja.
So ein Ding, hoffe ich, ist da drin, aber dafür ist das zu klein hier.
Naja, vielleicht musst du die ja selber zusammenbauen. Naja, klar. Vielleicht sind das ja alles Teile einer größeren Maschine. Wir sind jetzt auf jeden Fall am Ende dieser Folge angekommen. Ich habe wirklich heute, ich muss ein bisschen Druck machen.
Wir müssen jetzt Schluss machen, aber ihr sollt euch mal nicht beschweren, weil es ist eine Stunde voll. Es ist eine normale Episode quasi.
Genau. Und wir hören uns morgen aber auf jeden Fall wieder. Wir danken euch fürs Zuhören und an der Stelle Tschüssikowski, kommt gut durch den Tag und bis morgen. Tschüss.